Ja, die Freude ist natürlich ganz meinerseits. Schön wieder hier zu sein. Es ist eine ganz besondere Verbindung, gerade zu euch Annabergern. Eine Verbindung, die ja schon seit 20 Jahren jetzt besteht, als ich hier das erste Mal zum Praktikum in der Gemeinde war. Zuletzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Umso mehr möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, zu euch Gottes Wort zu sprechen. Und möchte auch von denen, es sind auch viele neue Gesichter hier, also für mich neue, viele Unbekannte, das ist schön. Und was vielleicht keiner so von mir wissen wird, ich plaudere mal hier aus dem Nähkästchen, na, sind ja hier unter uns, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, wo ich sehr vermögend war. Also richtig, richtig vermögend. Ich habe einige Grundstücke besessen und Immobilien. Es war so viel, dass sogar ganze Straßenzüge mir gehört haben. Na? Und es wurde immer mehr, und das, ihr kennt das ja wahrscheinlich, ne? Im Kleinen vielleicht, was ich im Großen erlebt habe, ne? Dass es immer mehr wird und es dreht sich irgendwann nur noch um das Geld. Geld hier, Geld da, Tag ein, Tag aus. Es ging um nichts anderes mehr. Einige Male bin ich dadurch sogar ins Gefängnis gekommen. Ja, glaubt manche nicht, aber war tatsächlich so. Haben viele nicht mitbekommen, deswegen sage ich es ja. Aber an meiner Lebensweise hat daran sich nichts geändert. Ich war immer mehr erfüllt von Gier nach Reichtum, immer mehr davon eingenommen, konnte an nichts anderes mehr denken. Und ihr ahnt, es ging so weit, bis irgendwann, so lange, bis meine Kumpels mir auf die Schulter klopften und zu mir sagten, hey Junge, es ist alles nur ein Spiel, am Ende landet alles wieder in der Schachtel. Am Ende landet alles wieder in der Schachtel. Und das ist auch das Predigtthema für heute. Und wir haben es auch in diesem Eingangslied ja schon gesungen, es geht in unserem Leben weit mehr als nur um ein Spiel, als nur ein Gesellschaftsspiel. Und auch mit diesem Großereignis hier, na, ich überlege, von was du gesprochen hast, aber ist ja so manches und ich bin überzeugt, am Ende, wir werden irgendwann der Tagesordnung wieder übergehen und werden uns anderen Dingen zuwenden. Es gibt ein Leben danach. Auch als Zuspruch für die, die es jetzt schon satt haben, na, es gibt ein Leben danach. Und genauso eben auch ist es bei uns so. Und jeder, der, um da wieder mal bis noch zur Ernsthaftigkeit zurückzukommen, aber jeder, der den Tod eines Angehörigen erlebt hat und damit auch eine Haushaltsauflösung mitgemacht hat, der hat eine Vorstellung davon. Eine Vorstellung davon, was sich da im Laufe eines Lebens alles so ansammelt, angefangen von diesen Erinnerungsfotos, der gehegten Briefmarkensammlung, bis hin zu den unzähligen Urlaubssouvenirs, alles ideelle Werte, die aber für die Nachwelt oftmals keinerlei Bedeutung mehr haben. Und dazu noch die unzähligen Utensilien und Gegenstände, die das Leben und Überleben erforderlich machten, aber ebenso mittlerweile verschlissen sind wie das menschliche Leben selbst. Und vieles davon landet dann am Ende eben, allerdings nicht nur in einer kleinen Schachtel, so in so einem ganz großen Abrollcontainer, der dann vorm Haus steht. Und es ist eine schmerzliche Vorstellung. Ich weiß das. Aber es ist der Lauf der Zeit. Am Ende landet alles wieder in der Schachtel. Und weil das so ist, brauchen wir ganz dringend eine Perspektive, die unser irdisches Leben übersteigt. Seht ihr das auch so? Sehr gut. Und dabei geht es nicht nur um ein theoretisches Wissen, das wir lediglich in unseren Köpfen da drin hier abgespeichert haben, sondern um eine Sicht auf unser Leben, das unser Handeln in jedem Bereich beeinflusst. Und ein Bibeltext, der uns dabei helfen möchte, befindet sich im Brief vom Apostel Paulus an die Philipper, dort Kapitel 3, die Verse 17 bis 21. Und ich nehme mir nochmal die Freiheit raus, einfach diesen Text mal jetzt so hintereinander weg zu lesen nach der neuen evangelistischen Übersetzung, durft es dann hiermit verfolgen. Nehmt mich als Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn es gibt viele, von denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen wiederholen muss. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Sie werden im Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott. Und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Sie denken nur an die irdischen Dinge. Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Soweit Gottes Wort. Lass uns nochmal ganz kurz sammeln, beten nochmal kurz. Jesus, danke dir für dein kostbares Wort und ich bete auch ganz speziell jetzt hier an diesem Vormittag, dass wenn am Ende der Staub sich gelegt hat von all meinen vielen Worten, dass deine Botschaft durchdringt, dass dein Wort unsere Herzen erreicht, dass Substanz bildet in unserem Leben und dass du durchdringen kannst und dass dein Wort unser Leben verändern wird, wie wir über unser Leben denken, wie wir auf unser Leben schauen und dass dein Wort uns bereichert, dass es Frucht bringt, 30, 60, 100-fach. Ich bete das in Jesu Christi Namen, durch die Kraft deines Geistes. Amen. Paulus geht in diesem Text sogar so weit zu behaupten, dass man es unserem Lebensstil ansehen kann, auf welches Lebensziel wir fokussiert sind. Und ich denke, ihr stimmt mit mir auch überein, dass Christsein mehr ist als nur ein Glaubensbekenntnis. Und so werden wir auch hier in diesem Bibeltext aufgefordert, uns an Menschen in unserem Umfeld, auch hier innerhalb der Gemeinde, zu orientieren, durch deren Lebensweise wir erkennen können, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und die Frage an uns ist auch nochmal, was würde geschehen, wenn wir noch mehr von diesem Bewusstsein von der Ewigkeit erfüllt werden? Und das Erste, dass diese neue Perspektive weckt in uns eine Leidenschaft für die Sache Gottes. Das ist das Erste. Und Leidenschaft ist ja nicht nur der Stoff, aus dem schnulzige Liebesfilme gemacht werden. Leidenschaft ist per Definition ein intensives, tiefes Gefühl oder Verlangen, das Denken, Wollen und Handeln stark bestimmt. Ist klar. Gehen wir alle mit. Des Weiteren, Leidenschaft bezeichnet ein dauerhaftes, positives Engagement für Aktivitäten oder Interessen. Auch klar. Und jetzt kommt's. Dass durch Enthusiasmus, Energie und die Bereitschaft zur Überwindung von Hindernissen gekennzeichnet ist. Das ist der Punkt. Leidenschaft verbindet Begeisterung mit Ausdauer. Leidenschaft bedeutet, an einer Sache dran zu bleiben, koste es, was es wolle. Und der Brief gerade an die Philipper ist geprägt von einer solchen Leidenschaft, des Apostels Paulus, für die Sache Gottes. Und lesen wir nun zunächst auch in Vers 18 erstmal von einer ganz anderen Gruppe von Leuten, nämlich die, die im krassen Gegensatz dazu stehen, zu diesen vorher erwähnten Vorbildern, denen wir Christen auch heute nacheifern sollen. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Paulus gibt hier zu verstehen, dass er sich in der Vergangenheit schon den Mund regelrecht fusselig geredet hat und heulen könnte, wenn er über diese Personengruppe sprechen muss, den sogenannten Feinden des Kreuzes. Und mit dieser Bezeichnung meint er nicht, ganz offensichtlich nicht etwa die Verfolger der Christengemeinde oder die Feinde von Christus selber, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben, sondern es handelt sich ausdrücklich hier um Feinde des Kreuzes. Interessanterweise heißt es auch hier nicht, dass sie durch ihre Äußerungen ihre Feindschaft zum Ausdruck bringen, sondern durch ihre Lebensweise. Offenbar geht es hier um eine Form des Christseins oder auch der Frömmigkeit, ihre Feindschaft zum Ausdruck zu bringen, durch eine Lebensweise, die alles untergräbt, wofür das Kreuz von Christus steht. Wahre Leidenschaft bedeutet eben nämlich auch in der letzten Konsequenz eben auch Leidensbereitschaft. Also ein Christen dieser Welt zu leben bedeutet, Nachteile für Christus in Kauf zu nehmen, wenn es die Situation erforderlich machen sollte. Und wem von uns etwas anderes versprochen wurde, da muss ich leider sagen, der ist schlichtweg falsch beraten worden. Ja, und dem empfehle ich so vom Rückgaberecht Gebrauch zu machen, vom Umtauschrecht. Und was für uns Christen in der westlichen Welt noch eher so fremd erscheint, das ist für die Christen in den islamischen und kommunistischen Ländern eine tägliche Realität. Und was als Christ so in der DDR sich an sich der Jugendweihe entzogen hat, na, der hat noch eine gewisse Ahnung davon, was das bedeutet hat. Welche Nachteile und Schikanen dann im Beruf, in der Schule, im Studium dann gewartet haben. Na, wo gewisse Türen zu waren. Na, wer das erlebt hat, ich kenne es nur vom Hirnsagen noch, aber der hat noch eine gewisse Ahnung, was es bedeutet hat, Jesus nachzufolgen. Na, Christ sein in der DDR, das war nicht gerade ein Karrierebooster. Fakt. Da brauchte es schon Überzeugung und eben auch Leidensbereitschaft, von denen da einige der Älteren hier, ne, die das noch live erlebt haben, da eben einer dieser Vorbilder sind, von denen es hier im Text geheißen hat, dass wir denen nachfolgen sollen. Und fest steht auch, dass wenn unser Leben auf dieses irdische Dasein beschränkt wäre, dann mag das Christsein unter Umständen nicht der ideale Lifestyle sein, wie man so schön heute sagt, auf Neudeutsch. Man muss es so benennen. Das sieht auch übrigens der Apostel Paulus so. 1. Korinther 15, Vers 19. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Oder hier, ein paar Verse später, Vers 32. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, komm, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das Christentum, wie Paulus es verstand, stellt demnach nicht die ideale Form dar, um das Maximalste aus deinem und meinem Leben zu machen. Da werden wir klüger und besser beraten, woanders hinzugehen. Christus starb auch nicht für uns, damit wir ein bequemes Leben haben können, sondern sein Fokus lag zu jeder Zeit auf dem Leben nach diesem Leben hier. Unser Gott ist vielmehr daran interessiert, wo es mit uns nach unserem irdischen Leben hinaus weitergeht. So, wir brauchen als erstes eine Leidenschaft für Gottes Sache, Angelegenheit. Was verändert sich noch durch diese Ewigkeitsperspektive? Es verändert unsere Weltanschauung. Und bei nicht gerade wenigen hat es ja auch, vielleicht ja, kann das der ein oder andere bezeugen, also zum Glauben gekommen ist, das bisherige Weltbild so auf den Kopf gestellt. Oder in der Gesamtperspektive gesehen, erstmal vom Kopf wieder auf die Füße gestellt, erstmal alles wieder in die Ordnung gebracht. Und dann gibt es aber eben hier, wie es hier heißt, diese Anti-Vorbilder, die zeigen, wie man es nicht machen sollte oder wie man eben nicht leben sollte, Vers 19. Sie denken nur an die irdischen Dinge. So, da drängt sich natürlich die Frage auf, heißt es etwa, dass es falsch ist, sich um praktische Dinge des Alltags zu kümmern? Paulus würde diesen Einwand entschieden auf seine Weise beantworten mit einem deutlichen Das sei ferne. Und irgendwo werden wir auch aufgerufen, gleichgültig gegenüber unseren Verantwortungen zu sein. Im Gegenteil, der zweite Brief an die Thessalonicher, Kapitel 3, da macht Paulus ganz unumwunden klar. Denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und euch und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. So sieht die Bibel das. Vorausgesetzt natürlich immer, dass Arbeit vorhanden ist, von der man auch ansatzweise leben kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber es geht grundsätzlich erstmal um diese Bereitschaft, an den Tag zu legen, sich nach allen Möglichkeiten nützlich zu machen und nicht aus dieser Welt zu flüchten. Wovon hier im Text allerdings die Rede ist, ist ein Denken, das vollständig ausschließlich im Hier und Jetzt gefangen ist. Ein Fokus, der nicht darauf ausgerichtet ist, aus Dankbarkeit Gott zu gefallen, ihn zu ehren, sondern dass sich ausschließlich um die eigenen Bedürfnisse und Interessen dreht. Ich, meiner, mir, mich. Deshalb heißt es auch im selben Vers, sie werden im Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott. Und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Der Gott, den sie verehren, ist nicht der Gott, der am Himmel ist, sondern befindet sich in etwa hier auf der Höhe ihres Bauchnabels. Ja, und wo ausschließlich das durch Bedürfnisse und Emotionen bestimmt ist und man sich leiden lässt. Der Esau aus dem Alten Testament, den kennen wir alle sehr gut, der passt zu dieser Beschreibung, ja, der sein Erstgeburtsrecht wegwarf, nur um eine einzige Mahlzeit zu erhalten. Wisst ihr, für keine Mahlzeit ist jemals so viel bezahlt worden wie für diese Linsensuppe. Na, lediglich die Frucht im Paradies kam noch teurer zu stehen. Jetzt habe ich mich mal kundig gemacht, da wird man ein Gefühl dafür bekommen. Weißer Trüffel, da kostet pro Kilogramm etwa 2000 Euro. Oder weißer Perlen Alpino Kaviar sogar 8500. Aber wisst ihr, das ist kein Vergleich zu dem, was Esau hier für sein Fastfood hingelegt hat, in der Endkonsequenz. Und wir sollten da auch gar nicht so vorschnell über Esau urteilen. Ähnliches geschieht auch noch heute, nämlich immer genau dann, wenn wir Gottes Absichten für unser Leben vernachlässigen und anderen Dingen den Vorrang einräumen. Passiert genau das, worüber wir mit ausgestreckten Finger auf Esau zeigen. Und so gibt es in Familie und Beruf viele Entscheidungen, ich weiß auch, wovon ich da rede, die uns entweder vom Ziel abbringen, Ziel unseres Lebens abbringen oder die uns eben helfen, auf Kurs zu bleiben. So kann es ein Segen sein, Haus und Hof zu besitzen, aber Eigentum verpflichtet, sodass es auf der anderen Seite solche Kraft erforderlich macht, Zeit und auch Finanzen beansprucht, dass es uns vom Wesentlichen fernhält. Ebenso auch der Traum von einer erfolgreichen Karriere oder das Betreiben eines zeitraubenden Hobbys. Und es ist eben auch Realität, dass viele engagierte Christen in ihrer Jugendzeit waren und davon leider aber nicht mehr viel übrig geblieben ist, weil das Leben ja gewissermaßen der Alltag dazwischen gekommen ist. Das ist auch eine Realität. Was durchaus helfen kann, ist, sich das Leben als ein Abenteuer vorzustellen. Ja, man muss da mal hineinversetzen mit dem Ziel, unter anderem, wo es darin besteht, einen strömenden Fluss zu überqueren, mit gefährlichen Stromschnellen. Den Fluss, wir nennen ihn einfach mal Mainstream, ja, der, gut auf gut Deutsch, der Hauptströmung, weil wir in der deutschen Sprache bleiben. Von der Verbindung her wäre das die vorherrschende gesellschaftspolitische und kulturelle oder ähnliche Richtung. Ja, im Bild zu bleiben, also in islamischen und kommunistischen Ländern wäre das so, dass die Strömung direkt von vorn kommt, also komplett entgegen, aus der Gegenrichtung, mit dem Christen bei viel Widerstand direkt gegen den Strom schwimmen müssen. Die direkte Konfrontation, das erleben wir weniger, aber das, was wir erleben, ist nicht weniger gefährlich, denn unsere Herausforderung in der westlichen Welt, die besteht vielmehr darin, dass der Strom eher von der Seite kommt. Und da spielt es immer gar keine Rolle, ob der Strom von rechts kommt oder aber von links kommt. Jede Zeitepoche hat so ihre Tendenzen, ihre Strömungsrichtungen. Und was wir auch festhalten müssen, der Mainstream beinhaltet immer auch viele gute humanistische Ansätze. Will ich nicht in Abrede stellen, will nicht alles hier grundsätzlich schlecht reden. Ebenso wie auch ein Fluss aus kostbarem Wasser besteht. Aber wenn die Kraft, die der Strom entwickelt, uns nicht Gott näher bringt, dann wird er uns zwangsläufig wegbringen. So, und wir sind berufen in unserer Gesellschaft, uns eben dieser Herausforderung zu stellen und nicht davor wegzurennen. So, und um das andere sichere Ufer zu erreichen, benötigen wir zwei Fixpunkte. Der erste ist, an dem wir ein Seil befestigen können, um uns über diesen Mainstream, diesen Hauptstrom hinweg zu bewegen. Das eine ist die Befestigung an diesseitigen Ufer, wo wir uns noch befinden. Da dreht sich viel um diese Frage, woher komme ich? Familiäre Identität zum einen, sorgt für Stabilität und Sicherheit im Leben. Umso mehr auch unsere geistliche Identität als Kind Gottes. Das ist der eine Fixpunkt. Und die zweite Befestigung am rettenden Ufer, eben die Frage, wohin gehe ich? Was ist mein Ziel? Gottes Berufung und Ziel für mein Leben. Und an diesen beiden Punkten befestigen wir das Seil und können uns sicher durch den Fluss vorwärts bewegen, sind immer noch von Wasser umgeben, auch von all diesen gesellschaftspolitischen Strömungen, das muss uns nicht Angst machen, aber wir bleiben auf Kurs. Und wir bleiben deshalb auf Kurs, weil diese zwei Fixpunkte damit fest verankert sind. So, was verändert sich noch, wenn wir unsere Perspektive, unser irdisches Leben, wenn die darüber hinausgeht? Es stärkt unser Bewusstsein über unsere wahre Identität. Vers 20. Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Jetzt war, als Paulus diesen Brief schreibt, war Philippi eine römische Kolonie. Die Bürger waren sehr, sehr stolz darauf, dass sie vom fernen Rom regiert wurden, also die einheimischen Sitten von der Provinz. Obwohl die wenigsten von den Leuten damals dort tatsächlich auch in Rom gewesen sein durften. Aber umso stolzer waren sie offensichtlich, dass sie aus der Ferne so Anteil daran haben konnten, an diesem berühmten und fortschrittlichen römischen Reich. Und Paulus greift genau dieses Vorrecht hier auf und trifft dabei natürlich ganz bewusst einen Nerv hier, mehr als bei uns das vielleicht auslösen würde, und macht damit deutlich, dass sowohl sie als auch wir heute Bürger eines noch viel bedeutsameren Staates sind. Ja, und das trifft auf uns heute genauso zu, dass wir als Mitglieder einer himmlischen Kolonie, wenn man so will, schon jetzt Bürger eines ewigen Herrschaftsgebietes sind und werden eines Tages diese besonderen Privilegien alle genießen können. Besteht da aber nicht wieder die Gefahr, dass wir uns zu sehr mit dem Himmel beschäftigen, so sehr, und das ist so der oft gebrachte Einwand, dass wir für die Erde hier schlichtweg nicht mehr zu gebrauchen sind. Durchaus berechtigter Einwand. Was meint ihr? Es ist berechtigt. C.S. Lewis hat zu Recht auch darauf aufmerksam gemacht, man kann es nicht oft genug wiederholen, dass wenn man die Geschichte genau betrachtet, dass es genau jene Christen waren, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, genau diejenigen waren, die sich am meisten mit der zukünftigen beschäftigt haben. Und er verweist dabei auf die Apostel, welche die Umwandlung des römischen Reiches in Gang gesetzt haben. Es hat eine Weile noch gedauert, aber sie haben so die Initialzündung gesetzt. Auch über die großen Persönlichkeiten, die das Mittelalter prägten und nicht zuletzt die englischen Evangelikalen, die den Sklavenhandel abgeschafft haben. Denen ist es nämlich zu verdanken. Sie alle hinterließen ihre Spuren auf Erden, so sagt er, gerade weil ihr Geist vom Himmel erfüllt war. Das war ihr Geheimnis. Und dann kommt C.S. Lewis zu dem Schluss, seit Christen weitgehend aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie wirkungslos in dieser geworden. Der Mann muss jetzt nicht recht haben, aber ich befürchte, er ist nicht weit weg von der Wahrheit. Es gibt noch jemanden, der das unterstützt, und das ist ein ebenfalls bekannter Aidan Tozer, der äußerte sich auf ähnliche Weise wie folgt. Wenn die Anhänger Jesu Christi ihr Interesse am Himmel verlieren, werden sie keine glücklichen Christen mehr sein. Und wenn sie keine glücklichen Christen mehr sind, können sie keine mächtige Kraft in einer traurigen und sündigen Welt sein. Schon jetzt das Bewusstsein eines Himmelsbürgers zu haben, das erinnert mich dabei immer wieder auch an die berühmten Worte von Archimedes, kennen wir alle. Also er sagte, gib mir einen festen Punkt außerhalb der Erde und ich werde diese aus den Angeln heben. Genau darum geht's. Zutreffend für das Leben von Paulus und unzähliger nach ihm, die seinem Beispiel gefolgt sind. Und so hört sich das dann bei Paulus an anderer Stelle im Brief auch an. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Der Mann war nicht lebensmüde. Aber er wusste, was das Wichtigste ist. Und das war Freiheit pur. Na, stellen wir uns auch vor, der Mann hat im Gefängnis gesessen, als er diese Zeilen schreibt. Na, sein Körper im Gefängnis, sein Herz war bereits im Himmel und gleichzeitig war erfüllt von dieser unbändigen Leidenschaft am Dienst für seine Mitarbeiter. Wir brauchen als Christen auch heute noch diesen festen Stand außerhalb der Erde, um sie effektiv für Christus aus den Angeln heben zu können. Darum geht es mir hier. Darum geht es auch Paulus. Sagt nicht, ja, macht, klappt das Buch zu, geht nach Hause und schließt euch ein. Sondern den festen Stand außerhalb der Erde. Wir haben es auch am Anfang gesungen, der Sieg gehört uns. Wir haben den Sieg schon in der Tasche. Und mit dieser Freiheit aufzuspielen und alles nach vorn zu werfen, darum geht's. Um noch einmal auch in diesem Bild des Gesellschaftsspiels zu sein und das auch aufzugreifen. Ich meine, mit wem ist es am Ende angenehmer zu spielen? Mit dem, der so ganz verbissen, dem es nur ums Gewinn geht? Dem Uninteressierten, der eigentlich gar keine Lust drauf hat? Ja, der so lustlos den Würfel oder was auch immer dort so durch die Gegend schmeißt? Oder doch lieber mit dem, der Freude am Spielen hat, aber weiß, dass es am Ende Wichtigeres gibt? Der begriffen hat, dass es ein reales Leben nach dem Spiel gibt und der weiß, am Ende landet alles wieder in der Schachtel. Und eines dürfen wir auch ganz sicher sein, wenn wir vom Himmel geleitet werden, wie so ein himmlisches Navigationssystem, werden wir uns im Irrgarten des Lebens auch nicht verlaufen. Weil wir wissen, woher wir kommen und wir wissen, wohin wir gehen. Und weil am Ende alles wieder in der Schachtel landet, benötigen wir eine Vorfreude auf Gottes Zukunftspläne. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Was gibt uns Grund zur Vorfreude? Und das Erste ganz klar, uns erwartet das Comeback von Jesus Christus. Und die Übersetzung von Bruns gibt es treffend hier wieder, Philipper 3, Vers 20. Von dort her erwarten wir sehnsüchtig unseren Herrn Jesus Christus als Retter. Mit Spannung halten wir Ausschau nach seiner Rückkehr. Zumindest dann, wenn wir das verinnerlicht haben, wenn uns das wie Kronleuchter aufgeht. Und das Hauptthema des dritten Kapitels ist ja, Jesus zu kennen als etwas, das alles Vorstellbare und Vergleichbare übersteigt. Eine Begegnung mit Jesus, die alles verändert und in uns diesen Anreiz weckt, alles für ihn stehen und liegen zu lassen, um nur allein ihm nachzujagen. Viele Menschen sind glücklich und zufrieden, auch ohne Jesus. Auch das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber ich behaupte, dass sie es nur deshalb sind, weil sie ihm, diesen Jesus, ihrem Schöpfer Gott auch, bisher noch nicht begegnet sind. Denn auch Paulus war mit seinem bisherigen Leben durchaus zufrieden, war erfolgreich, gesellschaftlich anerkannt. Er hatte alles, wovon er glaubte, dass man es haben musste und auch haben konnte. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, als er von Jesus auf dem Weg nach Damaskus regelrecht gepackt wurde. Und auch er bezeugt, dass im Vergleich zu Christus selbst das klarste Quellwasser wie eine schmutzige Pfütze ist. Und ich war mit meinem Leben vor Jesus auch ganz versöhnt. Das war okay. Kann immer mehr rausholen. Zumindest wäre das bei mir so gewesen, aber war ganz okay. Und rückblickend musste ich sagen, ja, es war wie, als hätte ich aus einer Pfütze getrunken. Was ich bisher an Schönen auch erlebt habe. Was es jetzt mit Jesus deutlich mehr mit Inhalt und Qualität füllt. Und das wird ein Fest sein, die Faszination von Jesus angesteckt zu sein, wo wir das als Höhepunkt auch erleben werden, was alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen wird. Und das wird aller Vorfreude wert sein. Ein Fest, was wir feiern werden und genau mit diesen Begriffen bezeichnet es die Bibel selber. Aber es war noch nicht alles. Was gibt uns noch Grund zur Vorfreude? Zweitens, uns erwartet das Upgrade auf Körper 2.0. Auf uns wartet eine Aufrüstung und Anpassung unserer irdischen Körper. Und ich lese jetzt mal den Vers 21 hier nach der guten Nachricht, das seht ihr hier schon. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln. Das mal richtig auf der Zunge zergehen lassen. Sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird wie der Körper, den er selber seit seiner Auferstehung hat. Der auferstandene Körper von Jesus ist gewissermaßen der Prototyp dessen, was jeden von uns später erwarten wird. Und dieser Auferstehungskörper hatte ja ganz offensichtlich sehr viele Ähnlichkeiten, auch mit seinem vorherigen irdischen Körper. Ja, es war ein physischer Körper, den man auch betasten konnte. Jesus aß dann auch ganz demonstrativ wie ein gewöhnlicher Mensch. Und jetzt ist natürlich auch die spannende Frage, ob wir mit ihm auch die Fähigkeit teilen werden, wo wir uns so hin und her beamen können, wie Jesus das gemacht hat. Und der eine oder andere schmunzelt vielleicht, aber in den theologischen Fachkreisen wird es tatsächlich diskutiert und man ist dort geteilter Meinung, ob ja oder nein. Also es ist nicht, wo man mit breiter Front sagt, könnt ihr vergessen, wird nicht möglich sein, sondern es wird durchaus rege diskutiert. Es wird aber letztendlich immer wieder bis dahin ein Geheimnis bleiben, ob es nicht vielleicht doch seiner Göttlichkeit vorbehalten bleiben wird. Und wenn er mich fragt, ist es für mich persönlich weniger die Frage, ob das grundsätzlich möglich ist, sondern vielmehr, ob das für ein zukünftiges Miteinander überhaupt eine erstrebenswerte Eigenschaft ist. Also wenn es da noch sowas wie Privatsphäre geben sollte. Stell dir mal vor, du machst hinter dir die Tür zu, weil du deine Ruhe brauchst und plötzlich kommt einer reingeschneit, ohne überhaupt die Tür aufmachen zu müssen. Stell dir das mal vor. Aber vielleicht ist auch das schon wieder viel zu menschlich gedacht. Von daher lass uns einfach mal stehen. Aber eine etwas allgemeinere Schlussfolgerung, die ich vorbehaltlos unterschreiben würde, das ist jene des evangelischen Theologen Friedhelm Jung. Da gibt es auch noch viele andere, den nur mal als Beispiel, wie er das in seinem Buch Glaube kompakt schreibt. Da schreibt er, genau Bezug nehmend darauf, und wie Jesus mit seinem Auferstehungsleib durch Wände und Türen gehen konnte, so werden auch die auferstandenen Christen mit ihren Körpern zu Dingen befähigt werden, von denen wir heute nur träumen können. Wir sollten uns jedenfalls davor hüten, dass wir den Himmel als eine Art Hafen verstehen, in dem wir lediglich so das Ende unserer Existenz dort so einlaufen und dann dort irgendwie zur Ruhe gelangen. Wie gesagt, ich sage euch das hier als Mit-40er. Also ich habe noch einiges auf der Pfanne und noch einiges, was ich noch im Köcher habe. Ich habe noch viel vor, will ich damit sagen. Auch unternehmerisch, mit unserer Firma, wir stehen da noch voll am Anfang und haben noch ordentlich Dampf. Und ich denke, es geht einigen hier noch so. Ich möchte hier nicht einen Abgesang einleiten, dass wir sagen, ja, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Aber vergesst das eine nicht, es geht um diesen festen Stand außerhalb der Erde. Wenn wir den einnehmen, können wir die Welt transformieren. Das ist ja nicht bloß hier so ein Populismus hier, dass wir irgendwie Propaganda betreiben, sondern das ist tatsächlich das, was Paulus meint, was Christen, wo sie Zeugnis geben über die Jahre hinweg, wo wir nichts fürchten müssen, weil unser Leben ein Gewinn ist in den Augen Gottes, wenn wir ihm vertrauen und ihm nachfolgen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Wichtig ist auch, dass unsere ewige Heimat nicht der gegenwärtige Himmel sein wird. Es wird wahrscheinlich manche Glaubensüberzeugungen in Grundfesten erschüttert werden. Unsere ewige Heimat ist die neue Schöpfung, eine erneuerte Erde, auf der Gott selbst wohnen wird. So wie wir erneuert werden, wird auch die Erde erneuert. Und der Himmel wird auf die Erde herabkommen. Sicherlich auch schon mal gelesen. Und wir werden dabei in Körpern leben, ohne Verschleiß und Abnutzungserscheinungen. Wie gut hört sich das an? In einer Form, wie Gott sie ursprünglich entworfen hat. Und auch da nochmal, um das nochmal zu zitieren, also ein Fachkreisen renommierter Theologe schreibt in seiner bekannten Dogmatik, wo die ganz wichtigen Dinge drinstehen, und da weist er eindringlich darauf hin, schreibt es euch hinter die Ohren, es ist wichtig, auf der Auferstehung eines realen physischen Leibes zu beharren, sagt der Theologe. Ich muss dem beipflichten, weil die Bibel das genauso sagt. Aber ich glaube, das ist diese Realität, die wir als Christen oft so, es ist so nebulös, und dass wir so als Geister engelhaft so da durch die Gegend schweben, irgendwie. Wir werden staunen, wir werden uns wundern, werden an meine Worte denken, aber hoffentlich noch viel mehr an den Worten der Bibel, wo sie sagt, jawohl, ich habe euch nicht zu viel versprochen. So, und es ist doch auch mal eine Ansage an eine Gesellschaft, in der die kosmetische Chirurgie zu einer Milliardenindustrie geworden ist, mit dem vergeblichen Versuch, das Erdenleben ewig zu machen. Ich glaube, da steht dann Gott daneben und sagt, für was? Wozu? Ich habe viel Besseres mit euch vor. Übrigens auch mal nur so als Nebengedanke, jetzt theologisch vielleicht nicht ganz vertieft hier, aber Jesus selbst lebte ja nur etwa 35 Jahre auf der Erde. Stimmt's? So. Welch eine Verschwendung, denken wir? Der junge Kerl, also war noch jünger als ich, wenn ich mir das manchmal so vorstelle. Was glaubt ihr, wenn das Leben auf der Erde so viel besser wäre als im Vergleich zur Ewigkeit, hätte er dann nicht seine Menschwerdung als Chance ergreifen können hier für ein langes Leben? Ich meine, hätte auch ein bisschen eher kommen oder später gehen, also am Kreuz sterben hätte er ja eh noch machen können. Hätte er das nicht nützen können? Für ihn war die Aufgabe erfüllt, ist doch gut, reicht, ist okay. Nur mal so zum drüber nachdenken. Das ist jetzt nicht theologisch die entscheidende Frage hier, aber ich habe mich doch mal drüber Gedanken gemacht, sagt Jesus, wenn das so, wenn wir, so wie wir denken, dass das so unersetzbar ist, was wir hier erleben, warum hast du nicht die Chance ergriffen, das Leben länger zu genießen, zu heiraten, alles Mögliche mitzuerleben? Ich will das nicht in Abrede stellen. Da wartet noch viel mehr auf uns. Und es gibt noch etwas, auf das wir uns freuen können. Uns erwartet das Ende aller Unordnung. Und das ist auch das Ende von Vers 21. Das hört sich dann nach der neuen Genfer Übersetzung folgendermaßen an. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Christus wird das ganze, gesamte Universum unter seiner Herrschaft bringen, lesen wir hier, und damit die göttliche Schöpfungsordnung wiederherstellen. Jedes Regime, das damals wie heute Menschen ausbeutet und unterdrückt, nach unserem christlichen Glauben kämpft, wird unter seine Herrschaft gebracht werden. Jesus wird als der wahre Retter zurückkehren, ein Titel, den die selbsternannten Gottkaiser damals für sich beanspruchten. Alles, was aus den Fugen geraten ist, jede Verdrehung, jede Ungerechtigkeit, werden ein Ende haben. Welch herrliche Aussichten, die uns da erwarten und ermutigen sollen. Es ist also keine Tragödie, wenn nicht alle Dinge auf der Liste deines Lebens abgehakt sein wird. So eine Liste ist ja auch bekannt, so unter der Bucketlist. Auf gut Deutsch, die Löffelliste. Warum heißt die so? Weil es Dinge gibt, die jemand tun möchte oder auch Länder bereisen möchte, bevor ein Löffel abgibt. Deswegen heißt die Löffelliste, die Bucketlist. Das größte Abenteuer erwartet uns noch in der Ewigkeit. Und deswegen, das ist auch die logische Kombination, deswegen brauchen wir auch unsere modifizierten Auferstehungskörper. Nicht, dass wir da denken, wir liegen da nur auf der Liege rum, mit so einem Körper ohne Verschleißerscheinung, den werden wir brauchen. Davon können wir ausgehen. Und so lasst uns an guter Erinnerung der Vergangenheit daran erfreuen, aber eben nicht den Rest unseres Lebens damit verbringen, an die guten alten Zeiten zu denken, das uns zurückzuwünschen, auch verpassten Gelegenheiten hinterher zu trauern. Denn am Ende landet alles so oder so wieder in der Schachtel. Lasst uns vielmehr zuversichtlich nach vorn schauen, uns freuen auf die herrlichen Zeiten, die noch kommen werden. Wie werden die sein? Herrlich werden die sein. Ganz klar. Und in der Zwischenzeit für Jesus die Welt aus den Angeln heben, auf diesem festen Stand außerhalb der Erde. Seid ihr dabei? Amen. Dann lasst uns nochmal gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort, was du uns durch den Apostel Paulus gegeben hast, aufgeschrieben hast, bewahrt hast, auch über die Jahrtausende hinweg. Wo Paulus dieses Lebenszeugnis gibt, inspiriert von deinem Heiligen Geist. Wo wir konstatieren können, dass Paulus in den wesentlichen Dingen kein anderer Mensch war, aus der gleichen Substanz wie wir, aus dem gleichen Holz geschnitzt, auch mit seinen Fehlern und Schwächen, seinen Unvollkommenheiten. Aber wo du gewisse Dinge in seinem Leben umgekrempelt hast, wo du ihm eine Klarheit, eine Vision, eine Sicht auf die Ewigkeit gegeben hast, wo er sein Leben grundlegend daraufhin ausgerichtet hat und alles weggelassen hat, was ihn von diesem Ziel abgebracht hat. Und ich bete auch für uns und ich bin dankbar für jedes einzelne Leben hier. Ich bin dankbar für jeden, dem du Gaben und Talente gegeben hast, auch handwerklich, im Beruf zu was zu bringen, kreativ zu sein. Und ich glaube auch, dass du das nochmal möchtest, dass wir das nochmal festhalten. Es geht nicht darum, das unter dem Scheffel zu stellen oder zurückzuhalten, sondern du möchtest, dass wir kreativ unsere Gesellschaft prägen, uns einbringen, im Beruf, im Arbeitsplatz, Schule, überall, dort, wo du uns hinstellst. Aber dem wesentlichen Unterschied, unserem festen Stand, wo wir unser Leben aufbauen, außerhalb dieser zerbrechlichen, vergänglichen Erde, diesen festen Stand, um von dort her, durch deine Kraft, mit diesem Hebel die Welt aus den Angeln zu heben. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen auch für uns, wenn die Woche kommt, wo du sagst, wenn dich das auch anspricht, sag ja, ich habe genau dieses Verlangen, ich möchte, dass das passiert in meinem Leben, noch viel, viel mehr mit mir zusammen, Herr, dass wir uns dir zur Verfügung stellen. Und ich bete, Herr, dass du jetzt in die Herzen auch etwas festmachst, auch ermutigst, den Text nochmal zu lesen, dass Worte aus diesem Philipperbrief nochmal ansprechen. Man liest auch den Brief auch mal im Ganzen, diesen Spirit von diesem Geist von Paulus, diesen Heiligen Geist auch zu spüren, diese Triebkraft auch in seinem Leben. Halleluja, Jesus. Und ich bete, Herr, dass wenn der Staub sich legt von all dem, was ich erzählt habe, dass die Substanz von deinem Wort bleibt. Herr, ich wünsche mir das so sehr, in diesem Vormittag, dass dein Wort mit uns geht, dass du mit deinem Geist mit uns gehst und das Wort und Geist in unserem Leben Substanz bilden, dass du uns freisetzt, zu deiner Ehre zu leben, dir zu dienen bis in alle Ewigkeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo du wiederkommst, Macht und Herrlichkeit. Ja, darauf freuen wir uns. Amen.